Liebe Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist der Pfarrer Hans Spiegel aus Bischofshof in Österreich und Sie hören das Tagebuch eines Pfarrers. Eines Pfarrers, eines Geistlichen, eines Menschen, der irgendwie Profi ist im Umgang mit Religion. Stimmt das? Jo, also so jetzt ganz ehrlich, ich bin ein leidenschaftsreligiöser Mensch. Und auch leidenschaftlich religiösen Menschen passieren immer wieder ziemlich blöde Dinge, wie heute zum Beispiel ein furchtbarer Kopfschmerztag. Grauenvoll. Also ich habe seit Kindertagen so ein bisschen was im Rückgrat drin, ganz oben, ich glaube so zwischen dem ersten und zweiten Halswirbel, die steht so ein bisschen schief oder so. Und da kann es dann passieren, dass es irgendwie so klack macht oder nicht klack macht, wie auch immer, so gut kenne ich mich damit nicht aus und dann ist der Nerv eingeklemmt und dann tut mir das halbe Hirn weh. Und zwar nicht irgendwie, sondern furchtbar. Jetzt habe ich dann natürlich, habe da so ein Notfallmedikament da, das habe ich dann geschluckt, weil ich gewusst habe, so die nächsten 4 Stunden brauche ich eh nicht Auto fahren. Und habe mich wieder ins Bett gelegt. Dann bin ich wieder auf und dann ist es relativ gut gegangen. Dann habe ich 2 Stunden Religionsunterricht gemacht, dann bin ich nach Hause und dann ist es wieder immer ärger geworden. Und dann habe ich mich ins Bett gelegt und habe mir ein bisschen Musik dazu aufgedreht und habe gesagt, okay, lieber Gott, wenn du willst, dass ich heute Kopfschmerzen habe, dann muss das einen Sinn haben. Wenn du mir sowas Massives nachschmeißt, dann muss ich irgendwie irgendwas falsch gemacht haben. Und wenn ich so am Rücken im Bett drinnen gelegen, hab da so Musik gehört und plötzlich habe ich ganz was Eigenartiges gespürt. Also wenn man so am Rücken im Bett drinnen liegt, ich habe da so einen tollen Nackenschon-Kopfpolster, da liegt man eigentlich gerade und ich schaue so in mich hinein. Und ich bemerke etwas ganz Eigenartiges. Ja, mein Körper liegt ganz gerade da. Ganz gerade liegt er da. Aber ich selber da drinnen bin sozusagen völlig verkrümmt. So ganz vorn übergebeugt, so einen runden Rücken, totaler Rundrücken und so verschreckt irgendwie den Kopf verdreht und so. Und das habe ich plötzlich gespürt. Und jetzt habe ich dann einfach eins gemacht, weil indem da diese ganz meditative, ruhige Musik gelaufen ist, habe ich mir gedacht, dass ich so dem inneren Hans sage, so, jetzt musst du dich aufrichten, also das geht nicht. Wenn du so da stehst, musst du so Kopfweh kriegen, beziehungsweise ich muss so Kopfweh kriegen, wenn du so da stehst, das bringt's nicht. Und dann bin ich so in einen inneren Dialog hineingegangen mit diesem inneren Hans und habe ihm gut zugeredet und war ziemlich lieb zu ihm und so und habe gesagt, schau, so eine schöne Musik, kannst du da hören und so, musst du mal ein bisschen aufrichten, ein bisschen grad werden. Und das war ziemlich spannend und je mehr sich dieser innere Hans aufgerichtet hat, das habe ich so richtig gespürt, der war so in mir drinnen, desto weniger Kopfweh habe ich gehabt. Und jetzt habe ich gar keine Kopfweh mehr, aber sie lauern, also sie drohen. Und ich muss da anscheinend im Moment sehr, 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 sehr gut so in mich hineinschauen und sehen, dass dieser innere Hans, nachdem er ein blödes Erlebnis gehabt hat, sich wieder grad sein traut. Also das war jetzt extrem wichtig, das ist jetzt einfach mein Thema. Es ist einfach mein Thema, weil wenn der liebe Gott es nicht wollte, dann hätte ich keine Kopfweh gehabt. So, jetzt nochmal willkommen beim Tagebuch eines Pfarrers. Eines religiösen Menschen und Spezialisten im Umgang mit Religion. Einem Geistlichen. Also ich bin das. Sind Sie's? Nein, bei dem Kopf ganz klar. Sie können natürlich immer mehr Schmerzmittel nehmen. Irgendwann einmal wirkt es nichts mehr. Irgendwann einmal wird es ganz spannend, dass also die Schmerzmittel selbst den Schmerz erzeugen, dann können sie zum Physiotherapeuten gehen und so weiter und so fort. Das wird sich immer mehr steigern, bis, also nicht sie, sondern ich, wenn ich das nicht mache, bis ich irgendwann draufkomme, dass der innere Hans ein Problem hat und mit dem muss man jetzt irgendwie umgehen. Ne? Religion bedeutet an allererster Stelle, dass man irgendwo hinblickt und immer 2 Dinge sieht. Das eine ist das einfache, klare, vorfindliche. Das zweite ist Gott. Oder das, was einem Gott schickt, oder irgendwas ganz Wichtiges, was mit Gott im Zusammenhang steht. Es ist eine Fähigkeit einer völlig anderen Wahrnehmung. Das ist ganz einfach definiert Religion. Manche Menschen haben das, manche Menschen haben das nicht. Was mir das Problem ist, ist ein ganz anderes. Dass es selbst die Menschen, die es haben, heutzutage in unglaublicher Geschwindigkeit aufgeben, vergessen. Ich will es Ihnen jetzt ganz ehrlich sagen, ich bin Teil dieser Gesellschaft und damit natürlich auch Teil dieser gesellschaftlichen Entwicklung. Und selbst mir passiert es, dass ich mich zwinge, um irgendwie in modern oder wo es auch immer zu sein, auf jeden Fall in diesem Mainstream der Gesellschaft mitzuschwimmen, mich weigere, die Wahrheit zu sehen und nur das Äußerliche sehe. Deswegen erzähle ich Ihnen eine ganz schöne Geschichte aus Japan. Also, folgendes. Da gab es so einen Samurai, wissen Sie, japanischer Ritter, an sich einfach Ritter, und die haben auch wirklich sehr, sehr viel Zeit damit verbracht, ihre Schwertkampfkünste weiterzuentwickeln. Jetzt sind diese Schwerter an sich schon in dieser japanischen Kultur Kultobjekte. Es hängt sehr, sehr stark davon ab, wer die geschmiedet hat und wer sie geschliffen hat. Also nicht nur im japanischen Glauben, Volksglauben ist es einfach, dass ein Stück der Seele des Schmiedes da hinein übergeht, sondern das hat ganz eine reale Sache, dass halt der eine ein besserer Schmied ist und der andere ein schlechterer Schmied ist. Nun ist es so, dass diese Geschichte geht so ein japanischer Schwertkampf-Guru, Lehrer, hat zwei Schüler. Und beide Schüler sind an sich extrem gut, sind ganz, ganz, ganz technisch hervorragend mit diesen Schwertern da hier umzugehen. Die Sache ist nur die, dass das an sich schlussendlich gleichgültig ist. Es gibt nur einen bestimmten Punkt, so lang kann man üben, dann wird man einfach technisch total gut. Das bedeutet aber schlussendlich nicht so viel, weil die Technik ist eine Geschichte, ist abhängig davon, wie man sie fühlt, ob man ausgeschlafen ist, ob man allgemein glücklich ist und so weiter und so fort. Die wirkliche Kunst im Beherrschen dieses Schwertes besteht darin, dass man es gar nicht dran denkt. Also das geht dann einfach aus dem Gefühl heraus. Jetzt besteht der Witz darin, das habe ich schon vorhin gesagt, dass diese japanischen Schwerter zuerst von einem geschmiedet werden und dann von einem anderen geschliffen werden. Wenn die fertig geschmiedet sind, schauen die vollkommen eigenartig aus. Man kann nur so halbwegs diese typische Form eines japanischen Schwertes ahnen, aber die schauen also überhaupt nicht so aus, sondern das, was da drinnen ist, das Schwert ruht drinnen, das Schwert schläft drinnen, sagen die Japaner, das wird dann erst von einem anderen Meister, von einem Schwertschleifmeister herausgeholt. Trotzdem, er kann nur das herausholen, was der Schmied vorher hineingeschmiedet hat. Die Geschichte ist nun folgende, dass dieser Schwertkampflehrer hingeht und zwei noch nicht geschliffene Schwerter vor zwei Schülern auf den Boden legt und sagt, das eine Schwert ist von irgendwem, vollkommen uninteressant, wem geschmiedet worden. Und wenn ich mit meinem sehr guten Schwert dagegen schlage, wird es zerbrechen. Das andere Schwert ist vom absolut genialsten, tollsten Schmied unserer Zeit geschmiedet. Und wenn ich mit meinem sehr guten, aber nicht ultra überdrüber Schwert dagegen schlage, dann wird mein Schwert zerbrechen. Die Schwerter schauen von außen vollkommen gleich aus. Ihr müsst sehen, in welchen der beiden Schwerter drinnen das gute Schwert schläft und in welchem ein schlechtes Schwert drinnen schläft. Der Witz besteht darin, dass diese beiden Schüler dahingehen, das anschauen und jetzt beweisen müssen, ob sie es wirklich können, ob sie das Schwert, das im rohen Schwert drinnen schläft, sehen oder ob sie nur die Oberfläche sehen. Die Geschichte endet so, dass der eine das eine Schwert nimmt, logischerweise der andere nimmt das andere Schwert und die halten das dann so hin und der Meister sagt ihnen, gut, haltet das vor euch hin, so als Abwehr, so einer bestimmten Haltung halt, zieht sein eigenes Schwert und schlägt mit voller Wucht auf beide Schwerter hin. Jener, der zwar unglaublich viel gelernt hatte, aber in Wirklichkeit ein Mensch niederer Gesinnung war, war natürlich tot. Denn er hatte sich das Schwert gesucht, das kein Schwert enthielt. Der andere, der ein Mensch war, der auf beiden Seiten und auf beiden Ebenen schauen konnte, dieser selbige stand recht fröhlich da, denn das Schwert des Meisters zerbrach an seinem rohen Schwert. Religion ist eine Frage des Überlebens. Religion ist eine ganz einfache Frage des Überlebens. In Wirklichkeit ist diese Geschichte, die ich nebenbei bemerkt gerade erfunden habe, eine Geschichte, ob ich das Richtige wähle, ob ich etwas in der Hand habe, was das Richtige ist, um mich zu schützen, um durch mein Leben hindurchzukommen, um unverletzt hindurchzukommen. Religion ist keine Spielerei, sondern eine Überlebensfrage. Wer von uns ist imstande, auf etwas zu blicken und den Kern des Kerns zu erkennen? Die Seele, das Göttliche darin. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Abend und tun Sie sich selbst einen Gefallen des Überlebens. Üben Sie den doppelten Blick, denn in allem ist Gott und wir können ihn wahrlich und wahrhaftig finden.